War das nicht schön, heute Morgen so viele kleine Kinder hier vorne zu sehen? Das hat mich gefreut. Und ich glaube, die meisten davon gehen noch nicht in die Schule. Und ich müsste daran denken, ich wurde eingeschult mit 4,5. Weil in England ist das System ganz anders. Und man wird mit 5 eingeschult. Oder früher, wenn man dort gebracht wird. Und so mit 4,5 hatte ich schon Ganztag Schule. Und ja, das war zuerst ganz spielerisch und später dann lernte man dann natürlich lesen und schreiben. Und ich glaube, ich war 6 und wir müssten immer an einem Montag früh ein Bild malen und schreiben, was wir am Wochenende erlebt haben. Natürlich mit 6 war das nur ein Satz und ein Bild. Und an einem Montag fiel mir überhaupt nichts ein und dann habe ich etwas geschrieben. I had tea with the Queen. Ja, ich habe dann Tee getrunken mit den Königin und ich habe ein wunderschönes Palastbild gemalt. Und die Lehrerin, sie war begeistert und ganz neugierig und dann sprach sie meine Mutter an, wie schön, ihr habt eine Einladung gehabt von dem Palast. Meine Mutter war ganz verdutzt. Und so sie fragte mich, warum hast du das gesagt? Naja, ich habe gesagt, es geschah dann nicht so am Wochenende. Mir fiel nichts anderes ein, ich habe mir einfach etwas ausgedacht. Aber vielleicht war das ganz prophetisch. Nämlich, heute kann ich jeden Nachmittag Tee trinken mit der König der Könige. Oder ich kann mit ihm frühstücken, wenn ich möchte. Wow, ist das nicht toll? Das ist, was wir machen können. Und das ist so wir haben eine Königswürde. Und ich habe eine schöne Karte gefunden. Und das möchte ich für euch lesen. Gott sagt, hiermit verleihe ich dir Königswürde. Ich habe dich erwählt, weil du unendlich kostbar bist in meinen Augen. Du bist unvergleichlich und einmalig. Ich setze mein Leben für dich ein. So wichtig bist du mir. Nimm deinen Platz ein, da, wo ich dich eingesetzt habe. Lass dich nicht durch deine Aufgaben dazu verleiten, dich minderwertig zu fühlen. Keine Arbeit braucht dir zu gering sein. Deine Treue ist wichtig, auch in kleinen. Sei dir deine Erwählung täglich gewiss. Wenn dir Fehler unterlaufen, komm zu mir und erzähle es mir. Dann werde ich da sein und für dich einstehen, wieder gut machen und die Schuld bezahlen. Geh fröhlich deinen Weg. Ich werde keinen Moment im Stich lassen. Diene an deinem Platz, in der Gewissheit deiner Königswürde. Ich selbst stehe zu dir und habe dir die Krone aufgesetzt. Ich habe dich unendlich lieb. Von der König aller Könige. Ja, mein Thema lautet eine missionarische Gemeinde. Ja, und um das zu sein, müssen wir wissen, wer wir sind. Ja, wir haben eine Königswürde. Wir sind Königstöchter und Königssöhne. Wow. Und dann haben wir aber manchmal andere Gedanken. Wir haben Gedanken wie, die anderen können es besser. Oder nach meinen falschen Entscheidungen ist alles vorbei. Aber wir brauchen Gedanken zu haben, wie ein Königskind. Ja. Und wie machen wir das? Manchmal diese Gedanken kommen immer wieder. Es reicht nicht ein Gedankenstopp. Positives Denken reicht dann auch nicht. Es hilft nur eins. Und das lesen wir in Römer 12, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So, Gott tut es. Gott macht neu. Und du bist ein Königssohn oder eine Königstochter. Kein Bettler mehr. Wie meine Lehrerin damals neugierig war, wenn wir uns verhalten wie Königskinder, wird Neuwied auf uns neugierig. Unser Thema ist aus der Apostelgeschichte und wir sind jetzt bei Apostelgeschichte 11. Und wir haben eine Geschichte basiert in Antiochia. Und ich habe ein Bild. Das Bild ist eigentlich von der Missionsreise von Paulus der Dritte Reise. Wir behandeln die dritte Reise heute nicht, aber es war nur zu zeigen, wo Antiochia liegt. Das ist dann in Syrien. Ihr seht es rechts, ziemlich weit oben. Und da unten rechts ist natürlich Jerusalem in Israel. Und wenn wir überhaupt das Bild schauen und denken, wie weit Paulus gereist hat, dann ist das einfach erstaunlich zu der Zeit, dass er solchen Reisen auf sich nehmen konnte. Antiochia war eine sehr lebendige Gemeinde, eine missionarische Gemeinde. Sie sendeten Paulus aus an drei große Reisen. Und die ersten zwei Reisen kehrten sie zurück nach Antiochia. Aber bei den dritten Reise kehrte er nicht zurück. Ja, weil er in Jerusalem festgenommen wurde. Ja, die Stadt wurde im Jahr 300 vor Christus durch Seleukos Nikator gegründet. Und zur römischen Zeit war es die drittwichtigste Stadt in dem Römischen Reich. Hier war auch ein Tempel von Apollo und Diana. Und es gab immer prunkvolle Wallfahrten dorthin. So, wir sehen eine Stadt, da gab es auch viel Götzendienst. Sie verehrten falsche Götter. Es gab auch viele Juden und es gab auch Synagogen. Und trotzdem dürfte diese erste Gemeinde in Antiochia wirklich wachsen. Es war lebendig. Gott hat seine Hand über diese Gemeinde gehalten. Und ja, sie kamen zum Glauben, wie viele anderen Gemeinden eher angefochten waren, vielleicht durch strenge jüdischen Gläubigen, war es schwerer an vielen anderen Orten. Aber wir wollen uns diese Gemeinde in Antiochia anschauen, weil es war eine missionarische Gemeinde und wir wollen auch missionarisch sein, oder? Wollt ihr missionarisch sein? Amen. So, wir haben Apostelgeschichte 11 und wir lesen 19 bis 21. Inzwischen waren die Gläubigen, die wegen der Verfolgung nach dem Tod des Stephanus aus Jerusalem geflohen waren, bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia in Syrien gelangt. Jedoch verkündeten sie die gute Botschaft nur den Juden. Aber einige der Gläubigen, die aus Zypern und Kyrene nach Antiochia gekommen waren, fingen an, auch den Nichtjuden die Botschaft von Jesus, dem Herrn, zu erzählen. Die Kraft des Herrn war mit ihnen. Und viele Nichtjuden glaubten und bekehrten sich zum Herrn. So, nach dem Tod von Stephanus erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde. Das haben wir schon gehört in Apostelgeschichte 8, Vers 1. Saulus aber hatte seine Ermordung zugestimmt. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Und Gott gebrauchte die Verfolgung, damit die Jünger zerstreut wurden. Und sie predigten überall das Evangelium. Wir brauchen keine Angst vor Verfolgung zu haben. Wisst ihr warum? Unser Herr regiert souverän. Wir müssen keine Angst haben. Im Psalm 97, Vers 1 lesen wir, der Herr regiert als König. Es frohlockte die Erde, die vielen Länder sollen sich freuen. Ja, wir brauchen es nur zu freuen. Und keine Angst zu haben. Und die zerstreuten Jünger, sie gaben treu das Evangelium weiter. In der Apostelgeschichte wird kein großer Evangelisationsplan vorgestellt. Es waren nur treue Christen. Überall, wo sie waren, erzählten sie von das, was ihnen am wichtigsten war, von Jesus. Ja, und wir lesen auch, dass einige brachten die Juden das Evangelium, anderen brachten es die Griechen und Heiden. Aber das Evangelium ist für alle Menschen gedacht, wirklich alle. Das ist unser Missionsauftrag. Ja, in Matthäus 28 kennen wir die Versen 19 und 20. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Ja, es gibt in der Apostelgeschichte große Unterschiede in Bezug auf die Bekanntheit der Jünger. Manche wie Paulus wurden sehr bekannt, aber anderen blieben ganz namenlos. Ja? Und wir müssen bereit sein, auch im Verborgenen zu dienen. Wir lesen in Jeremia 45, Vers 5. Du aber begehrst für dich Großes, begehre es nicht. Denn siehe, ich bringe Unheil über alles Fleisch, spricht der Herr. Dir aber will ich dein Leben zur Beute geben an allen Orten, wo du hingehen wirst. Und der Herr gab Gedeihen in die Apostelgeschichte und es kam hier in Antiochia eine große Zahl zum Glauben. Ja, die Evangelisationserfolg, das kommt vom Herrn. Unsere Verantwortung ist einfach zu erzählen von Jesus, das treu weiterzugeben. Wir müssen und dürfen aber auch beten. Wir lesen in 2. Thessalonicher 3, Vers 1, im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, schreibt Paulus, und Schwestern natürlich, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch. Und das Wort Evangelium, das ist ganz klar definiert. Ja, es ist eine frohe Botschaft, eine freudige Botschaft, eine gute Nachricht, eine Heilsbotschaft. Ja, es ist das Heilsbotschaft, das Jesus Christus rettet. Und es geht um Jesus und seinen Namen. Es geht nicht um uns, wie wir so schön gesungen haben in einem Lied heute Morgen. Wir haben einen Auftrag. Ja, wie gehen wir mit diesem Auftrag um? Wenn wir krank sind und wir gehen zum Arzt, verschreibt er uns ein Medikament vielleicht. Und mir ist es schon mal gegangen, dass ich dann nach Hause gehe und ich lese in dem Beipackzettel. Und ich denke, oh nein, das kann ich unmöglich nehmen. Da sind so viele Nebenwirkungen. Und manchmal, muss ich gestehen, habe ich das Medikament doch nicht genommen. Ich war einfach zu verunsichert. Ich war verunsichert durch dieses negative Schreiben. Ja, aber wir dürfen negativen Gedanken uns nicht beeinflussen lassen mit unserem Auftrag. Ja, das ist egal, was andere Menschen denken. Ja, egal, ob sie über uns lachen. Wir haben das Beste. Wir haben die beste Nachricht, die wir weitergeben können. Und es geht um ihn, um Jesus, damit Menschen gerettet werden. Ja, er ist der wunderbarste Gott. Und er will, dass Menschen geholfen werden, dass sie gerettet werden. Jesus gab alles für uns und schenkt uns auch seinen Heiligen Geist, damit die Liebe fließt und wir das weitergeben können. Und durch den Heiligen Geist ist Kraft da. In Vers 21, die Kraft des Herrn war mit ihnen. Und viele Nichtjuden glaubten und bekehrten sich zum Herrn. Und die Kraft des Herrn, ist die Kraft hier in dieser Gemeinde? Ja, Amen, weil der Heilige Geist ist hier. so ist auch die Kraft hier in unserer Gemeinde. Ja? Und dann werden Menschen zum Glauben kommen, auch hier in Neuwied. Und Gott möchte durch jede einzelnen von uns wirken. Ja? Bist du bereit? Bist du gehorsam? Er hat nur gute Gedanken über dich. Er hat königliche Gedanken über dich. Und Jesus hat alle Macht. Und er geht mit dir. Überall, wo du hingehst, geht er mit dir. Mein zweiter Punkt ist Jüngerschaft. Das lesen wir in Apostelgeschichte 11, 22 bis 24. Als die Gemeinde in Jerusalem erfuhr, was geschehen war, schickten sie Barnabas nach Antiochia. Dort freute er sich sehr über die vielen sichtbaren Beweise von Gottes Handeln. Barnabas ermutigte die Gläubigen, dem Herrn treu zu bleiben. Er war ein guter Mann, tief erfüllt vom Heiligen Geist und im Glauben verwurzelt. Viele Menschen wurden in dieser Zeit gläubig. Wow, es gab anscheinend eine große Erweckung. Und die Menschen haben davon gehört, sogar so weit wie nach Jerusalem haben die Menschen gehört, da ist was los in Antiochien. Und wie war das denn für die Gemeinde in Jerusalem? Das war die so Ursprungsgemeinde, hauptsächlich da die Juden, Christen. Die haben nicht einfach gesagt, ach, das ist nichts. Sie haben überlegt, wie können wir schauen, was da los ist, und schickten Barnabas hin. Ja, und sie suchten ihn aus, weil er war voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und das war wichtig, weil menschliche Bildung hätte nicht ausgereicht dafür. Barnabas war einfach der richtige Mann dafür. Er sah, wie Gott da gehandelt hat, wie Gott am Wirken war. Ja? Er konnte unterscheiden zwischen Gottes Werk und Menschenwerk. Und er wurde ganz glücklich, ganz froh, lesen wir, über die Segenswirkungen Gottes, die er da sah. Und er sah die Neugläubigen und er wusste, sie brauchen noch Hilfe. Sie müssen noch ganz fest im Glauben sein. Ja, nichts darf ihr neuer Glaube jetzt stören oder locken. Es muss gestärkt werden und vertieft. Und das geschah, nämlich weil es wurde daraus ein großes Volk, lesen wir in einem Übersetzung, ein großes Volk dem Herrn zugetan. Viele Menschen wurden gläubig. Und das war nicht für irgendeine menschliche Partei oder irgendein Verein oder irgendetwas anderes. Nein, es war wirklich für Jesus. Sie haben Menschen für Jesus gewonnen. Und so wurde Barnabas nach Antiochia von Jerusalem gesandt, um diese neuen Christen zu stärken. Und wir erinnern uns, Barnabas war der Erste, der seinen Besitz verkaufte, um die Christen in Jerusalem zu helfen. Er bildete mit Paulus zusammen das erste missionarische Team. Er war ein Ermutiger. Sein Name bedeutet Sohn der Ermutigung. Und er legte jetzt viel Wert darauf, die Nacharbeit in die Gemeinde in Antiochien. Und er ist ein Vorbild für uns, wie man so junge macht. Er tat zwei Dinge, die zentral sind. Er war eine Ermutiger. Er freute sich über die Gnade Gottes in ihrem Leben. Er freute sich. Ja, er sagte zu den Leuten in der Gemeinde, schau mal, was Gott für dich getan hat. Er erinnerte sie daran. Ja, Gott ist gut, Gott ist am Wirken. Er ermutigte sie. Und dann haben wir auch ermahnen. Er ermahnte oder auch ermutigte sie, mit festem Herzen beim Herrn zu bleiben. Und dieses griechische Wort bedeutet beides. Es ist Parakalai hier von Parakaleo in dem Griechischen bedeutet ermahnen, ermutigen, aufrufen, trösten, bestärken, einladen, zu Hilfe rufen, zu Hilfe bitten. Und dieses Wirken von Barnabas war ein großer Erfolg. Ja, das war, was Gott gesagt hat. Er hat seinen Geist ausgegossen. Ja, das lesen wir in Jeremia 32, Vers 40. Das sagt er, ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohl zu tun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, das ist Ehrfurcht, damit sie nicht mehr von mir abweichen. So Gott handelt durch seinen Heiligen Geist in den Herzen der Gläubigen, in unseren Herzen. Aber trotzdem brauchen wir einen Barnabas. Jemanden, der uns ermutigt, der uns ermahnt. Ja, bleibt treu beim Herrn. Und vielleicht werden wir dann irgendwann auch ein Barnabas werden, dass wir anderen ermutigen können. Ich denke an die Male, wo ich im Krankenhaus lag. Und jedes Mal kamen mir Geschwister zum Besuch. Und das hat mich so getröstet. Das war für mich eine Ermutigung. Und ich glaube, das erste Mal, nachdem ich Christ wurde, und ich war im Krankenhaus, weil ich eine Borreliose hatte, nach einem Zeckenbiss. Und ich habe irgendwie erwartet, mein Pastor muss kommen jetzt und er muss für mich beten. Aber der Pastor war gar nicht da, weil er war auf einer Freizeit, es war eine Gemeindefreizeit. Und eigentlich wollten wir auch auf der Freizeit sein. Und jetzt lag ich im Krankenhaus. Aber dann geschah etwas. Gott sprach, weil an der Wand von meinem Zimmer im Krankenhaus war ein Bild von den Bergen, auch mit Blumen. Und da war die Gemeinde in den Bergen nach Südtirol gefahren. Und es war, als ob Gott sagt zu mir, ich weiß, du wolltest lieber in den Bergen sein, deswegen ist hier in deinem Zimmer ein Bild von den Bergen. Und ich bin hier bei dir und du musst keine Angst haben. Das hat mich getröstet. Und dann habe ich in der Bibel gelesen und sehr viel gelesen. Und es kam auch ein Seelsorger, den wir kannten, einfach zu Besuch bei mir. Und das war gut. Er betete auch für mich. Gott hat auch für diesen Wunsch gesorgt. Und ich konnte ihm auch sagen, ich habe dann hier so viel von dem Herrn gehört. Der Herr hat mich so herausgeholt aus meinem Leben. Ich liege hier im Krankenhaus und Gott hat sich so offenbart durch das Bild an der Wand und das, was ich lese, habe ich ihm gesagt. Und weißt du, was er zu mir gesagt hat noch? Hat zu mir gesagt, du wirst Menschenfischer werden. Und ich soll das werden. Ich weiß noch nicht, ob ich das irgendwie glauben kann. Aber im Nachhinein habe ich erkannt, ich habe viel Freude, wenn ich anderen Menschen von Jesus erzählen kann. Und den Rest kann Gott tun. Ja, es ist wichtig, dass wir einander ermutigen, dass wir einander ermahnen, treu zu bleiben. Gemeinschaft ist wichtig. Ja? Wir müssen wissen, wie geht es der andere? Wenn wir keine Gemeinschaft haben miteinander, wissen wir das nicht. Ja? Wir können Gemeinschaft haben, indem wir einen Hausbibelkreis besuchen. Wir können Gemeinschaft haben, indem wir eine Gebetsgruppe anschließen. Und das ist so wichtig. Mein Leben, mein Glaubensleben war so gestärkt, mehrmals durch Jüngerschaftskurse, wo ich mitgemacht habe. Und Jesus lädt uns ein. Er sagt, folge mir nach. Wir sind eingeladen, ihm nachzufolgen. Mein dritter Punkt ist Lehre. Ja, da lesen wir die Versen aus der Apostelgeschichte 11, 25 bis 26. Dann reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Doch dort blieben sie ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten eine große Anzahl Menschen. In Antiochia nannte man die Gläubigen zum ersten Mal Christen. So, obwohl wir einander ermutigen sollen und ermahnen sollen, wirklich intensive Lehre in dem Wort Gottes ist so wichtig. Und Paulus wird als Lehrer geholt. Ja, seine Lehre war gut. Hier sitzen auch einige Lehrer und Erzieher. Nicht wahr? Hände hoch, wer ist ein Lehrer oder Lehrerin und, oder Erzieher? Einmal Hand hoch. Ja, haben ein paar Leute hier. Okay, Halleluja. Genau, genau. Ja, und ihr lehrt doch bestimmt gute Sachen, oder? Weil Jesus in euch lebt. Alles, was ihr sagen könnt, ist gut. Ich war früher Ballettlehrerin. Nach einer Ausbildung in London an der Königlichen Ballettschule. Es war eine Ausbildung für Ballett und Ballettpädagogik. Ballett für Kinder ist etwas ganz Wunderbares. Ja, es ist auch sehr gesund, aber nur, wenn es richtig unterrichtet wird. Und leider ist es so in Deutschland, dass jeder eine Ballettschule eröffnen kann. Jeder. Auch wenn sie keine Qualifikationen haben. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass die Eltern prüfen, wo schicke ich mein Kind hin? Ich habe ein Bild von den Ballettschulkindern. Ja, da waren die alle mit ihren Urkunden. Wir könnten teilnehmen an Kinderprüfungen von der Royal Academy of Dance. Sie müssen einen bestimmten Lehrplan absolvieren und dann könnten sie geprüft werden von einer internationalen Lehrerin. Und das ist eine gute Sache. Nur wenn die Kinder Spitzentanz und solche Sachen lernen, und es ist viel zu früh, sie sind zu jung, dann wird der Kinderkörper wirklich geschadet. So sollten die Eltern prüfen. Aber Paulus warnt uns auch in seinen Briefen vor falscher Lehre. Ja? Wir brauchen gesunde Lehre in unseren Gemeinden. Und genauso wie ihr die Ballettlehrerin prüfen sollt, müssen wir prüfen, ist das, was gepredigt wird, die Wahrheit. Und wir prüfen das anhand von dem Wort Gottes. Ja, wenn man unsicher ist über etwas, was gesagt wird, geht man nach Hause und liest in der Bibel. Oder ihr liest jetzt in der Bibel. Ist das, was gesprochen wird, Wort Gottes. Das muss übereinstimmen. Und das ist wichtig. Und Barnabas wusste, dass die Lehre von Paulus wirklich gut war und er holte ihn aus Tarsus. Und Paulus hatte viel in den Tora studiert. Ja, er war Jude und kannte schon sehr, sehr viel. Und er war fähig zu lehren. Wir lesen in Apostelgeschichte 9, Vers 22. Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Ja, das, was er predigt, hatte eine sehr starke Wirkung. Er konnte beweisen, dass Christus der Christus ist. Und er predigt die Wahrheit. Er predigt die Wahrheit, dass Jesus der einzigste Weg ist zur Gemeinschaft mit Gott. Und wir kennen den Briefen auch von Paulus, ja, und den Inhalt seiner Lehre. Und wir lesen auch von Thessalonich zum Beispiel, sie hatten sich bekehrt zu Gott von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott. Die Götter und die Feste waren Bestandteil von griechischen Kultur. Und sie konnten nicht mit Christsein vereinbart werden. Christen fielen auf damals in Antiochia und Thessalonik. Und hoffentlich fallen wir auch auf hier in Neuwied und Umgebung. Harold und ich schauen gerne ein Programm im Fernsehen. Das ist Faszination Israel. Auf Bibel-TV. Und letzte Woche lernten wir etwas ganz Neues. Wusstet ihr, dass es koschere Handys gibt? Koscher, das ist, was die Juden nehmen, nur Sachen zu sich, die koscher sind. Ja, quasi ganz rein. Und die verkaufen dort in Jerusalem koschere Handys, die Handys müssen koscher sein. Und das bedeutet, man kann nur damit telefonieren. Ja, es gibt kein Internet an diesem Handy. Und sie glauben, dass Fernsehen und Internet gefährden den Glauben. Okay, es gibt viele wertvolle Fernsehprogramme. Und das Internet, naja, ohne Internet würden wir kaum zurechtkommen heutzutage. Und es gibt so viele wertvolle Informationen. Aber sollte man nicht vielleicht auch ein bisschen überlegen, vielleicht haben die Orthodox-Juden doch ein bisschen recht, dass wir uns doch gefährden können mit manchen Informationen, manchen Dingen, die wir da im Internet lesen oder anschauen. Und womit füllen wir uns? Ich möchte kein Mülleimer sein. Ich möchte ein Gefäß sein zur Ehre Gottes. Barnabas und Paulus wurden in gewisser Hinsicht die ersten Ältesten in der Gemeinde. Ja, das ist ein Muster des Neuen Testaments. Die Gemeinden bekamen eine Mehrzahl von männlichen Ältesten und sollten von ihnen geleitet werden. Wir haben hier in Titus 1, Vers 5. Ich habe dich zu dem Zweck in Krete zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jede Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. So werden Älteste eingesetzt. Heutzutage werden auch Frauen eingesetzt. Damals war das einfach in der Kultur oder aus der Kultur. Nur die Männer hatten eine Bildung gehabt, eine Schulung gehabt. Die Frauen wurden sogar von Paulus gesagt, sie sollten ja nicht schwätzen, war das Wort, nicht schwätzen in der Gemeinde. Weil sie einfach geschwätzt haben. Sie haben miteinander geredet, weil sie nicht so viele Ahnung hatten über diese Dinge, die besprochen werden. Heute sind wir alle gebildet, jeder Einzelne. Und dann geht es heute um die Gaben. Wer eine Gabe hat zu leiten, der ist dann richtig in ein Amt als Älteste. Und es ist auch wichtig, dass wir für die Älteste beten. Ja, wir haben jetzt Iris und Thorsten, unsere Älteste, und dann haben wir angehende Älteste. Wir haben Nicolin und Detlef und Stefan. Wichtig, dass wir auch für sie beten. Sie brauchen das. Ja, die Lehre von Paulus war so intensiv und fruchtbringend, dass die Gläubigen Christus immer ähnlicher wurden. Und deshalb wurden sie Christen genannt. Wow. Werden auch wir Christus immer ähnlicher? Was geschieht mit uns? Lasst uns in Epheser 4 lesen, die Verse 11 bis 15. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife und Frauenreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr unmündiger sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Ja. Lasst uns immer Christus ähnlicher werden. Amen. Mein vierter Punkt ist gute Werke. Da lesen wir die Versen 27 bis 30. In jener Zeit kamen auch einige Propheten aus Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen, ein Mann mit dem Namen Agabus, stand in einer der Versammlungen auf und weissagte, getrieben vom Heiligen Geist, dass ein großer Hungersnot über das ganze römische Reich hereinbrechen würde. Diese Prophezeiungen erfüllte sich in der Regierungszeit von Claudius. In Antiochia beschlossen sie deshalb, die Gläubigen in Judäa zu unterstützen. Jeder sollte geben, so viel er konnte. Das taten sie dann auch und vertrauten das gesammelte Geld Barnabas und Saulus an. die es den Ältesten der Jerusalemer Gemeinde überbringen sollten. Das waren hier echte Propheten. Woran erkennen wir das? Wir lesen, wie wir das prüfen können in Jeremia 28, Vers 9. Wenn ein Prophet Frieden weissagt, dann wird man kennen, ob ihn der Herr wahrhaftig gesandt hat, wenn sein Wort erfüllt wird. Ja, und hier hat das Wort von Agabus sich erfüllt. Es gab ein Hungersnot. Ja, und die Menschen in Antiochien, sie waren zum Glauben gekommen. Und sie sind wirklich jetzt tief in ihrem Glauben, in ihrem Herzen. Sie sind jünger geworden, weil sie wollen teilhaben. Sie wollen geben an die Gemeinde und sie geben die Bedürftigen in Jerusalem wegen der Hungersnot. Und die neue Gemeinde zeichnete sich damals mit guten Werken und ja, besonders für die Hilfe zu den Armen. Heutzutage wird Evangelisation und sozialer Dienst oft gegeneinander ausgespielt. Aber in dem Neuen Testament sehen wir, dass beides wichtig ist. Vor 2 Wochen erzählte ich euch von dem Dienst bei den Obdachlosen in Bonn an dem Hauptbahnhof. Und da gab es auch Geschwister, die gemeinten, naja, das ist natürlich am wichtigsten, dass wir sie versorgen mit Brote und Kaffee und Suppe. Und wir müssen denen nichts von Jesus erzählen. Das ist dann doch nicht in erster Linie wichtig. Aber wir haben gesehen, Menschen kamen zum Glauben, wenn wir das Evangelium erzählt haben. Sie hatten einen Hunger danach für etwas mehr als Brot und Suppe. Ja, und beides konnten wir geben. Und wir sehen das immer wieder auch bei Missionsgesellschaften. Ja, sie prüfen auch, was ist das Wichtigste? Wasserleitungen, Krankenhäuser, ja, Versorgung, alles ist wichtig. Aber das Evangelium ist das, was Ewigkeitswert hat. Und das ist ein Auftrag, nicht wahr? Geht hin, mache zu Jungen alle Völker und taufe sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe, sagt Jesus. Der Prediger Charles Spurgeon predigte einmal darüber, dass apostolische Gemeinden, apostolische, geisterfüllte Männer in apostolischer Weise aussenden und für sie beten sollen, damit sie hinausgehen und mutig das Evangelium predigen. Unsere Gemeinde unterstützt auch Missionare. Die Nicoline schaut immer, dass die Bilder hinten im Nebenraum up to date sind. Ja, das sind dann Bilder von unseren Missionaren. Und das ist wichtig, dass wir für sie beten. Wir haben zum Beispiel, ich habe ein paar Bilder, ja, wir haben die Rindlers in Emsland, wir haben die Liebrechts in Mali, die an den Bibelübersetzungen da arbeiten. Dann haben wir Kennedy und Otta, die arbeiten für die Deutschland Humanitärhilfe. Wir haben Rudi und Claudia in Tschechien. Sie arbeiten bei dem Christlichen Center und Roma Ausbildungszentrum. Und dann gibt es die Philippusdienst in Israel. Ja, dieses Dienst unterstützt die Gemeinden in Israel, die christlichen Gemeinden in Israel, die Hilfe brauchen. Ja, und es ist wichtig, dass wir dafür spenden und auch, dass wir dafür beten. So, ich habe nur noch eine Frage. Und das ist, was meint ihr? Ist unsere Gemeinde missionarisch? Wir haben alle Voraussetzungen. Wir sind gerettet. Wir haben Gottes Wort. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Christus lebt in uns. Wir sind Königskinder. Sind wir bereit zu gehorchen? Der Rest macht Gott. Er tut. Er wird dich und mich gebrauchen. Und es ist Gnade. Wir dürfen dabei sein.